Es stellt sich doch nicht die Frage, ob es Führungskräfte in BOS-Organisationen, in Feuerwehren braucht, oder? Die Frage stellt sich aber, wer führt? Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Führung ohne Dienstgrad im Kopf. Warum gute Führung in BOS und Feuerwehr mehr ist als Status, Einfluss und Amt. Wie viele würden bei uns gerne führen? Das ist eine gute Frage, wie ich finde. Wer würde gerne in einer Hilfsorganisation führen? Ich glaube, da gibt es die, die das laut äußern und die das auch sehr gerne und direkt tun würden. Und ich glaube, dass es weiterhin Kameradinnen und Kameraden gibt, die ja nicht bereit sind oder so introvertiert sind, dass sie aktiv selbst nach vorne gehen. Die Frage ist, wen nehmen wir uns in die Führung? Und die Frage ist, wer kommt dahin? Ist das ein Machtspiel? Ist das Überzeugungsarbeit? Oder um was geht's denn da? Und darum geht's heute in dieser Folge. Es ist ein heikles Thema, ich weiß. Aber wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass ein Dienstgrad noch keine Führung ausmacht. Es geht eben nicht nur immer um Dienstgrade, um Schulterstücke und den Titel, sondern beim Führen geht es um Haltung. Um Haltung, wie wirke ich auf die Mannschaft? Ich spreche heute von Führung allgemein. Das kann durchaus auch ein niedrigerer Dienstgrad sein, angefangen vom Truppführer. Ich rede jetzt von Feuerwehren. In den anderen Hilfsorganisationen heißt das anders, aber ihr wisst das selbst, wie das bei euch heißt. Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, Kommandant, Leiter einer Feuerwehr, Brandinspektor, Stadtbrandinspektor, Kreisbrandinspektor. Nennt es, wie ihr wollt. Ihr wisst auch ganz genau, dass ich Führungskräfte meine. Und je höher man da kommt, das zeigte auch mir meine eigene Erfahrung, ja, je höher man kommt, umso stiller wird es um einen rum, umso schwieriger wird die gesamte Gemengenlage. Nicht, weil man das vielleicht nicht kann, das gibt's durchaus auch, ich werde da noch von meinem eigenen Beispiel erzählen, sondern weil man in eine Sphäre kommt, wo du plötzlich Entscheidungen treffen musst, die manchen gefallen und manchen eben nicht. Ja, und das Amt ist eben noch keine Führung. Ein Dienstgrad beweist eben noch keine Führungsstärke. Und ja, das merkt man im Alltag. Du kannst noch so viele Organigramme hinzaubern und 24 Verbindungslinien. Das war früher pure Handarbeit und war relativ schwierig. Ich weiß das. Ich konnte das noch nicht am Rechner machen, als ich junger Chef wurde. Aber das beweist noch lange nicht, dass das alles funktioniert. Und es nutzt auch nichts, wenn sich Führungskräfte ständig in Anführungsstrichen selbst darstellen. Also eine Selbstdarstellerin oder einen Selbstdarsteller, der agiert auf der Basis, ich weiß es, ich zeige euch, wie es geht, das wäre ja noch super, aber ich lasse auch keine anderen Variationen oder weniger, sagen wir mal, Unterstützung von euch zu, weil ich die ja gar nicht nötig habe. Wir sind noch lange nicht im Bereich der Narzissten, aber wir sind schon da, wenn Menschen aus reinen Machtgelüsten Funktionen, Führungspositionen übernehmen. Und dann plötzlich ist eine Entscheidung notwendig. Und zwar genauso, wie ich es gesagt habe, ein Teil wird zufrieden damit sein und ein Teil eben nicht. Und da braucht es Führungsstärke, denn die Menschen, die uns anvertraut sind, wollen, haben und brauchen Orientierung. Leute, und da trennt sich das Amt von Führung. Ich habe das selbst erlebt. Ich wurde mit 24 Jahren, ich habe das schon oft erzählt, in meiner Feuerwehr Leiter. Es waren damals 168, ich erinnere mich noch genau an diese Zahl, weil so viele Wahlberechtigte waren das, Kameradinnen und Kameraden in der Wehr. Es gab damals kaum Kameradinnen. Das war im Jahr 1985, damit ihr vielleicht auch spürt, wie lange das schon her ist und dass damals die Situation in der Kommunikationsebene und überhaupt noch anders war. Es gab noch sehr viel Kameradinnen und Kameraden, Altvordere, die den Krieg erlebt hatten und im Krieg entsprechend geführt worden sind als Soldaten. Ich sage das deshalb, weil die eine andere Vorstellung von Führung hatten, weil das, was sie in der Zeit der Nazis erlebt haben, halt widerspruchslos war. Und jetzt in dieser jüngeren Führungsriege machte sich natürlich, weil wir diese Zeit nie miterlebt haben, Gott sei Dank kann ich da nur sagen, machte sich breit, dass wir auf einer ganz klaren, demokratisch fundierten Grundordnung geführt haben oder führen wollten. Und ich war damals 25, wie ich es gerade gesagt habe, und wurde innerhalb ganz kurzer Zeit, weil Menschen das wollten, es war vor allen Dingen mein Vater, der da in Erscheinung getreten ist, weil er den der damaligen SBI, Stadtbrandinspektor, Leiter Feuerwehr, für nicht mehr so führungskompetent hielt, dass er ihn weghaben wollte. Und er war da der alleinige Machthaber. Er war außerdem im Kreis der Chef und hat gesagt, nee, das will ich jetzt und du wirst es jetzt. Und dabei hatte er den Gedanken, wenn dieser junge Mann, der gerade mal kurz vor der Zugführerausbildung stand, wenn dieser junge Mann ins Amt kommt, ja, dann kann ich meine eigene Macht noch nach unten detachieren. Das heißt, ich kann sagen, lieber Sohn, lieber Bub, wie er immer zu mir gesagt hat, pass auf, jetzt machen wir das so und so. Wenn ich dann aufbegehre, so war sein Gedankengang, dann ist er halt Kreischef und da wollen wir doch mal sehen. Und so kam es sehr schnell zu den ersten Konflikten, weil ja, im ersten Jahr habe ich genauer hingeschaut, wie haben denn die anderen geführt. Ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht, habe sehr viel mit Gleichaltrigen gesprochen, was aber auch wieder nicht ganz so einfach war, denn die waren zum Teil sauer, dass ich auf ihrem Level gleich, gerade mal Gruppenführer, auf dem Weg zum Zugführer allerdings, ja, trotzdem sehr früh in diese Funktion kam. Und sie blieben eben in ihren Führungsfunktionen und ich war jetzt plötzlich nicht mehr ihr Kumpel, sondern ihr Vorgesetzter. Die Meinungsverschiedenheiten mit meinem damaligen Kreisbrandinspektor, der ja gleichzeitig mein Vater war, kamen dahingehend, dass ich Stadtteile mit in den Alarmplan aufnehmen wollte, weil ich die Tagesalarmsicherheit gefährdet sah. Das hieß damals noch anders, aber ist ja wurscht. Ich sah das gefährdet und wollte zwingend weitere Alarmierungswege gehen und das aus den Stadtteilen. Und das war für einen Feuerwehrchef, der die Kernstadt geführt hat, undenkbar. Was wollen die denn bei unseren Einsätzen? So war damals noch die Haltung. Ich will an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich meinen Vater nur bedingt kritisiere. Er ist leider nicht mehr unter uns. Er war zum Teil auch eine sehr gute Führungskraft, weil er vorgelebt hat. Aber an diesen Stellen sind wir halt zusammengerasselt. Und ich sage grundsätzlich, wer Führungsaufgaben in unseren Organisationen nicht nur auf der ehrenamtlichen, sondern auf der hauptamtlichen Ebene übernimmt, der hat Respekt verdient und der, dem oder ihr fällt es auch nicht leicht, diese Dinge zu machen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich kannte aber auch natürlich hier Feuerwehrchefs in der Umgebung, als ich so jung war, durch das Zusammentreffen dann der einzelnen Städte, wo wir uns als Führungskräfte ausgetauscht haben, da hatte ich auch einen riesen Bammel, weil das alles so erfahrene, gestandene Männer waren. Damals gab es keine Frauen in Führungsfunktionen, gab es überhaupt nur ganz, ganz wenige Frauen in Feuerwehren. Und ich habe nicht nur einen riesen Respekt vor denen gehabt, ich habe auch eine Form von, ich kann hier nicht meine Bedürfnisse, meine Vorstellung von Führung geltend machen, weil die haben ja viel mehr Erfahrung wie ich. Das war so eine Haltung, die ich damals hatte. Soweit zu dem, was passiert ist. Es gibt ganz viele Menschen, die wollen eben führen. Die wollen Verantwortung übernehmen. Und das Wichtigste und das Erste ist, sie wollen gestalten. Sie wollen für ihre Leute da sein und das ist genau richtig und das ist genau wichtig. Das ist stark, das ist Führung, das ist echte Führung. Es gibt natürlich auch, machen wir uns nichts vor, die andere Seite. Menschen, die eben nicht direkt führen wollen oder Verantwortung übernehmen oder gestalten, sondern die wollen das Amt. Man hat dann Einfluss, man hat Statussymbole über die Ärmelabzeichen, die Schulterstücke, das Gold oder das Silber an der Uniform oder warum auch immer. Das ist die Sichtbarkeit dieses Amtes. Und so ein Amt hat natürlich Bedeutung. Das hat Bedeutung, das wirkt nach außen, egal ob das aus Sicht der Presse ist, egal ob das aus Sicht der Politik in meiner eigenen Stadt ist oder in meinem Landkreis, egal ob das aus Verwaltungssicht ist, die haben mit mir dann zu korrespondieren und umzugehen. Das ist auch ein Machtstatus, selbstverständlich. Und ich habe auch das erlebt, dass diese Menschen nicht unbedingt wirklich führen wollen. Sie wollen wirken, nicht führen. Ich habe das jetzt auch in Hunderten von Workshops erlebt. Die meisten Führungskräfte dort waren richtig klasse und wollten tatsächlich für ihre Organisation etwas bewegen. Es gab aber auch Führungskräfte, die das, sagen wir mal, nicht weiter interessiert hatte. Ich habe dann im Vorgespräch mit einigen, ich mache öfter mal so Interviews mit den Führungskräften, um rauszubekommen, wo hängt's denn, habe ich rausbekommen, dass sich ganz viele Menschen aus dieser Organisation über ihre Führungskraft beschwert hatten. Das nehme ich nun erstmal neutral hin und hake dann aber nach, wo hängt's wirklich, ist es so? Und vor allen Dingen muss die Führungskraft, um die es geht, dann auch die Möglichkeit haben, ihre, seine Bedürfnisse geltend zu machen und die Sicht der Dinge, wie sie es sehen, klarzustellen. Meine Aufgabe als neutraler Moderator ist dann an dieser Stelle nicht leicht, weil ich spiegle in beide Richtungen wieder, wenn ich etwas aus meiner Erfahrung anders sehe. Und das zeugt natürlich, und das ist ja ganz klar, auf Widerstand. Aber das macht nichts, weil es geht ja darum, wir wollen Dinge verbessern. Und wenn jemand nicht zwingend führen will, dann tut er ja nicht nur den Menschen, die ihm unterstellt sind, keinen Gefallen, sondern vor allen Dingen auch intrinsisch sich selbst. Ich könnte jetzt als Therapeut natürlich tiefenpsychologisch anfangen zu argumentieren, warum das so ist, warum Führungskräfte eben nicht führen wollen, sondern nur das Amt wollen, mangelnder Selbstwert und. Ich könnte Narzissmus beleuchten. Nein, das will ich aber gar nicht. Ich will es auch gar nicht erklären. Es ist nicht der kritische Punkt. Führen heißt dennoch nicht vorne stehen, laut sprechen oder Entscheidungen einfach mal nur so beliebig treffen. Führen heißt Klarheit geben, Verantwortung tragen. Klingt so leicht, wird aber dann schwierig, wenn es mal schwierig wird. Konflikte ansprechen klingt auch einfach, ist es aber nicht, weil hier auch persönliche Ressentiments oder persönliches Mögen oder gar Verwandtschaft eine Rolle spielen. Rückmeldungen geben, also dieses verlässlich bleiben. Wenn mir ein Kamerad als Führungskraft eine Frage gestellt hat, ich kann sie nicht direkt beantworten, finde die Frage aber gut. Wenn einer immer wieder dasselbe fragt, kriege ich einen Schlüssel fürs Gerätehaus und ich sage nein, das ist nur bestimmten Menschen vorbehalten und er fragt mich zum zweiten, zum dritten oder zum vierten Mal, muss die Antwort klar sein. Habe ich dir jetzt schon zweimal gesagt, bleib dabei, ich diskutiere nicht mehr darüber. Das ist Klarheit. Aber wenn er eine Frage gestellt hat und ich möchte es beantworten, dann ist eine, oder ich sollte es beantworten als Führungskraft, dann ist eine Rückmeldung wichtig und zeugt einfach nur von Verlässlichkeit. Und zwar genau auch dann, wenn es mal unangenehm wird. Das ist aber in unseren Feuerwehren, in unserer BOS-Landschaft schwer. Warum? Naja, weil der Druck hoch ist. Ich erzähle es immer und immer wieder, wie beaufschlagt mit Arbeit, mit Terminen, mit Druck, mit kaum noch Freizeit, mit beruflichen Problemen, weil sie so oft in der Feuerwehr sind, wenn sie nicht eh hauptberuflich da sind und die komplette gesellschaftliche Veränderung. Das, was Kommunikation moderner Art heute bedeutet, das, wenn das Personal knapp ist, die Erwartungen von Politik, Verwaltung, aber natürlich auch vom Bürgertum sind hoch. Das ist so. Ich kann es aber in so einem Fall eben nicht jedem recht machen. Und deshalb spreche ich heute nicht grundsätzlich gegen Führungskräfte, denn die haben in Anführungsstrichen Druck ohne Ende. Wenn ich darüber spreche, ist, dass es Führungskräfte gibt, die diesen Druck auch zum Teil selbst organisieren. Und wenn ich dann darüber mit ihnen selbst spreche und verschiedene Dinge versuche aufzuzeigen, dann ist es nicht so, dass ich diese Menschen kritisieren möchte, sondern die Struktur. Was die Menschen dann daraus machen, ob sie es auch persönlich auf sich beziehen, das ist deren Entscheidung. Wenn sie es persönlich auf sich beziehen und dann ihre Lehre daraus ziehen und Dinge verändern, dann ist es nicht nur gut für ihre Einheit, sondern auch gut für sie. Und dann zeugt es auch von führungstaktisch hohem Können. Das ist klasse Führung, wenn ich mich selbst reflektiere und Kritik annehme. Tue ich das nicht, sind wir wieder bei dem berühmten Schulterklappen-Thema. Ich habe die da oben drauf, weil ich diese Funktion wollte, nicht die Verantwortung. Wenn Führungskräfte wirklich Verantwortung tragen, wenn sie sauber arbeiten, denn auch das gehört dazu, Transparenz gehört dazu, dann tauchen sie auch unter Druck nicht ab. Und die verdienen dann auch definitiv unseren Rückhalt. Es gab schon immer Führungskräfte, die hochintelligent und mit hochemotionaler Intelligenz an ihre Führungsaufgaben drangegangen sind.
Es war einmal.
Es gibt ein ganz starkes historisches Beispiel für unser Thema heute. Es gab einen Mann in England, damals hieß es noch nicht Großbritannien, der hieß James Braidwood. Der ist 1824, und da war der nur 23 Jahre alt. Es hat mich natürlich gleich auch so ein bisschen an meine Karriere erinnert. Der wurde damals Leiter einer neu geschaffenen Feuerwehr, und zwar in Edinburgh in England. Viele, viele schwere Brände gab es da, und das hat einfach gezeigt, dass es nicht ausreicht, einfach nur ein paar Feuerwehrmänner, Fire Brigade, zu haben, sondern das Ganze muss auch gelenkt werden. Selbst wenn wir gute Gerätschaften und sehr viele Männer haben, hieß es damals. Braidwood hat damals auf regelmäßige Trainings gesetzt, ganz neu, hat klare Taktiken rausgegeben, hat gute Ausrüstung gefordert und, das war neu, ein einleuchtendes, gutes, zukunftsorientiertes Führungsprinzip. Und das zieht eigentlich heute noch. Er schickte seine Leute niemals dorthin, wo er nicht selbst hingegangen wäre. Das heißt, er hat vorgelebt. Das hat er in einer solchen Perfektion gemacht, auch mit seinen Menschen gesprochen. Klar, die Führungsthematik war damals noch eine andere. Die Befehlsthematik war damals noch anders. Aber er hat es trotzdem vorgelebt und wurde daraufhin, eine sehr, sehr anerkannte Führungskraft. Und 9 Jahre später, da war er 32 Jahre, also 1833, wurde er dann erster Superintendent, also so ein Superintendent, oder wie das heißt, der London Fire Engine Establishment, also einer Vorläuferorganisation der heutigen London Fire Brigade. Und das war damals eine wirklich sehr große Einheit, ist sie übrigens heute noch. Und das mit 33 Jahren. Und da zeigt sich wieder, warum Menschen, die so gut führen, Rückhalt bekommen und dann auch in Positionen kommen, wo sie aus meiner Überzeugung hingehören. habe mal drei Beispiele mitgebracht, die ich selbst erlebt habe oder das zweite und das dritte, das mir berichtet wurde. Und das ist ganz klar zeigt, warum Führung geht und warum Führung manchmal eben nicht geht. Nehmen wir einen ganz normalen Übungsabend. Ganz normal, wie immer eigentlich. Und vorne steht jemand, eine Führungskraft, mit klarem Ton, sicheres Auftreten und hat einen passenden Dienstgrad auf der Jacke. Das wirkt auch erstmal alles so, als wäre alles geführt. Vielleicht kennt ihr das, ne? Es sieht aus, als wäre alles in Ordnung. Und dann, irgendwie während des Übungsdienstes, wird es merkwürdig. Irgendwie hat man das Gefühl, dass alles ist nicht sauber vorbereitet, ganz viel improvisiert. Die Aufgaben sind nicht geklärt. Wer führt hier was? Um welches Ziel geht es? Was haben wir für eine Strategie? Und dann kommen die ersten Rückfragen. Und er oder sie ist genervt. Es passt nicht mehr. Was? Ihr wisst doch genau, Entscheidungen wechseln hin und her und alles wirkt irgendwie nicht ganz dolle geplant, sondern eher merkwürdig. Am Ende spricht die Führungskraft davon, weil die Aufgaben unklar waren, weil Rückfragen genervt haben, weil Entscheidungen gewechselt haben und nicht sauber artikuliert kommuniziert wurden. Das spürt die der ja auch. Aber dann kommt das Entscheidende. Die Mannschaft ist schuld. Ihr zieht nicht richtig mit, ihr hättet das kapieren müssen. Genau an der Stelle beweist sich der Unterschied eben zwischen Auftreten und Führung. Führung A hätte besser vorbereitet zu sein gehabt. Also die Vorbereitung für diese Übung hätte besser sein müssen, denn die Menschen spüren das, wenn etwas nicht gut vorbereitet ist. Und das ist respektlos den Leuten gegenüber, wenn ich denn die Übung leite, die ihre Freizeit zur Verfügung stellen. Klar, ich als Ausbilder, als Führungskraft tue das auch, aber ich habe diesen Job ja übernommen, also muss ich liefern. Es verliert hier an dieser Stelle an Orientierung. Also eine Führungskraft hat an der Stelle Orientierung zu geben. Außerdem hat die Führungskraft Fragen auszuhalten. Fragen aushalten, Verantwortung nicht abdrücken. Ihr habt heute schlecht gearbeitet. Schon gar nicht, die Gruppenführer sind mies und die Zugführer haben nur die schlechte Arbeit der Gruppenführer nach oben gezogen. Wenn ich eine Führungsgruppe in der mittleren Führungsebene an so einem Übungsabend abwatsche, also diskreditiere, habe ich schon bewiesen, dass ich nicht führen kann. Fehler auszuhalten ist wichtig, das zeugt von Verantwortung. Und wenn so ein Chaos trotzdem auftaucht, also angenommen, ich habe irgendwas in der Übungsvorbereitung falsch gemacht, kann ich mich in der Übungsbesprechung im Nachhinein, das sollte übrigens immer passieren, und wenn die nur 2 Minuten, 5 Minuten dauert, das sollte passieren. Reflexion ist übrigens ein sehr wichtiges Führungsattribut. Dann kann ich sagen, das stimmt, an der Stelle habe ich falsch agiert. Ich hätte es anders vorbereiten können. Ich entschuldige mich dafür. Was passiert nun? Es ist keine innere Niederlage. Es ist keine Schwäche, Fehler zuzugeben, sondern es wirkt auf die Menschen, dass Führung belehrbar ist, dass Führung keine Übermenschen sind, denn das nimmt uns sowieso keiner ab, dass wir als Führung keine Fehler machen. Also wirkt ein Fehlereingeständnis auch sympathisch. Und das wird sich bei der Wahl, die dann sicherlich geheim sein wird, wirkt sich aus. Davon kann man ausgehen. Beispiel 2, ein Konflikt in einer Mannschaft. Das merken die Kameradinnen und Kameraden auch. Seit Wochen stimmt irgendwas nicht. Es gibt Sticheleien, es gibt Lagerbildung, Menschen ziehen sich zurück. Irgendwie ist die Stimmung schlecht. Das Schwierigste an der Stelle ist, und auch das erleben wir leider sehr häufig, dieser Kampf hinter den Linien, dieser Flurfunk, wie es oft genannt wird. Also es wird erzählt, es wird negiert, es wird kritisiert, ohne mit den Menschen direkt zu sprechen, die es eigentlich betrifft. Führung spürt das, Führung sieht das, Führung merkt, hier stimmt was nicht, aber sie greift an dieser Stelle nicht sauber ein. Vielleicht ist es ein Tick Bequemlichkeit, oft ist es aber auch ein Tick Unsicherheit. Vielleicht, weil man sich nicht unbeliebt machen will. Ihr versteht, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich habe es vorhin gesagt, gibt es einen Teil der Menschen, die ich führe, die das toll finden und einen Teil, die das nicht toll finden. Aber das habe ich auszuhalten. Es gibt nichts Schlechteres, als wenn eine Führungskraft eben nicht entscheidet und das nach unten hin gespürt, gemerkt, rational wie emotional wahrgenommen wird. Es ist ein Führungsproblem, nicht weil Führungskräfte hart sein sollen, nicht weil Führungskräfte die Lautstärke anziehen müssen, sondern es geht um Konfliktvermeidung. Das heißt aber auch, dass Verantwortung übernommen werden muss. Und ich kann euch da aus eigener Erfahrung nur diesen Tipp geben, wenn ihr in Führungsfunktion kommt, wenn ihr so etwas spürt, direkt ansprechen. Die oder derjenige, der gar keine Lösung oder die des Konfliktes möchte, der wird in so Situationen peinlich berührt oder gar nicht reagieren. Und dann zeigt sich ganz klar, wer daran interessiert ist, dass Dinge sich verändern und wer eben das nicht möchte, sondern seine Problemchen, mit denen er oder sie rumläuft, auf den Alltag in der Hilfsorganisation spiegeln möchte. Ein drittes Beispiel, nach dem Einsatz. Außen wirkt alles stabil, also der Einsatz ist super abgewickelt. Paar markige Worte von unseren Führungskräften, Schulterklopfen, noch ein Satz über die Kameradschaft, die funktioniert hat und alles war klasse. Aber jetzt, Leute, jetzt kommt eigentlich der Führungsmoment. Jetzt passiert's. Wer macht die Nachbereitung? Wer klärt denn offene Spannungen? Wer sortiert Rückmeldungen? Wer spricht über die Taktik, über Fehler und natürlich über sehr gute Arbeit? Das ist eminent wichtig, extrem wichtig, fällt mir gerade auf. Aber wir sollten bitte auch die Dinge besprechen, die nicht geklappt hat. Wer kümmert sich darum, was liegen bleibt? Wer fragt, wie es den Leuten nach dem Einsatz wirklich geht? Und da gibt es Möglichkeiten dazu. Ihr kennt alle die PSNV. Aber Einsatznachbereitung geht auch ganz einfach. Das heißt nicht, dass die Nachbereitung komplex ist, aber sie setzt halt eine Alarmierung voraus oder jemand ist in der eigenen Feuerwehr. Und es gibt Kameradinnen und Kameraden bei uns, die dieser Hilfe, die das nicht möchten. Ja, aus Schamgefühl, aus welchem Gefühl auch immer. Trotzdem ist eine geordnete Einsatznachbereitung wichtig. Es geht nicht nur um Leichen und trauernde Angehörigen, sondern es geht auch darum, wo haben wir taktische Fehler gemacht. Und wenn du das ansprichst und wenn es dann plötzlich still wird, dann passt was nicht. Unangenehme Dinge bleiben immer wieder an den gleichen, an denselben hängen. Die Verlässlichen machen das schon. Hier zeigt sich, wer hat ein Amt? Und hier zeigt sich, wer führt. Das ist ein Unterschied. Echte Führung endet eben nicht mit dem letzten Funkspruch, sondern eine ernst gemeinte Frage. Leute, ist euch was aufgefallen? Haben wir taktisch Fehler gemacht? Und natürlich kann sich so ein Taktikfehler auch auf Führung beziehen. Dass es auf einmal nach oben aggregiert wird und sagen, ja, die Einsatzleitung, wäre es denn nicht möglich gewesen, dass wir das HLF an der Stelle und den RW dort platziert hätten? Hätte uns das vielleicht taktisch etwas genutzt? Und dann kann ich als Führungskraft sagen, du hattest doch überhaupt keinen Gesamtüberblick. Was willst du denn jetzt? Ja? Komm. Ich habe im Elfer mit meinem Führungsstab entschieden und das war genau die richtige Entscheidung. Und du weißt innerlich ganz genau. Und die Gesichter deiner Leute vorne, die angetreten sind, um die Einsatznachbereitung mit dir zu machen, halte ich sowieso für ein nicht sehr gutes Stilmittel. Wir können unser Logger zusammenstellen bei sowas, ja. Aber du siehst den Menschen an, dass du gerade, sagen wir mal, in einem Schattenbereich dich kommunikativ aufhältst, denn du nimmst die Kritik, egal wie viel da drin steckt, was tatsächlich ist, du nimmst sie nicht ernst und das spüren die Leute, die dir unterstellt sind. In dem Fall, selbst wenn es anders war, sag danke für deine Kritik. Danke für deine Frage, weil die ist immer berechtigt. Ja? Wir haben im Elfer den und den und den Eindruck gehabt. Wir haben dann gemeinsam Zugführung und ich entschieden, so und so zu machen aus dem Grund. Hättest du es anders gemacht? Eine ernst gemeinte, gut formulierte Frage. Und wenn dann kommen, ja, ich hätte schon das Heile. Okay, wäre möglich gewesen. Wir haben so entschieden. Ich glaube, dass beide Lösungen gut gewesen wären. Gibt es da noch irgendeine Meinung dazu? Ja, und nach der dritten, vierten Meinung muss man dann auch den in der Hose haben, um zu sagen, so, Wir haben es jetzt diskutiert, beide Lösungen wären möglich gewesen. Wir haben uns dafür entschieden, das war die Entscheidung der Führung, alles klar. Wenn die andere Lösung aber besser gewesen wäre, sage ich, haben wir eine Fehlentscheidung getroffen. Wir hatten entweder nicht genug Infos oder wir haben die Infos falsch interpretiert. Passiert. Passiert auch uns. Zack. Und schon bekommst du plötzlich den Eindruck, die Mannschaft bekommt den Eindruck, dass der letzte Funkspruch nicht das letzte Wort war. Die Frage, Kameradinnen und Kameraden, bleibt also nicht nur, wer will führen, sondern auch, wer kann es wirklich? Wer will wirklich Verantwortung tragen? Wer bleibt denn klar unter Druck? Haben wir da Leute? Wir kennen doch unsere Leute. Ist das so? Bleiben die klar unter Druck? Halten die einen Konflikt aus? Wer ist verlässlich? Wer möchte nicht nur seinem eigenen Stolz, seinem eigenen Bild dienen, sondern sieht die Menschen und die Sache vorne im Umgang miteinander? Und gleichzeitig bleiben sie fair. Und ganz, ganz, ganz viele Führungskräfte bei uns machen das genau Tag für Tag. Ich habe deshalb so viele Zweifel und Mängel angemeldet, weil in einer Einheit, in einer Hilfsorganisation, in BOS, in Feuerwehr, wenn so etwas auftaucht, der Haussegen im wahrsten Sinne des Wortes ganz schnell schief hängt und Menschen uns verlassen, wo wir doch sowieso noch einige gebrauchen könnten. Gute Führung darf also nicht erwartet werden, sondern sie muss erkannt werden, gefördert werden. Auswahl von guten Führungskräften ist eine Kunst, weil wir auch persönliche Ressentiments und auf der anderen Seite persönliches Mögen oder gar Verwandtschaft mit ins Feld ziehen. Das geht aber nicht. Wir entscheiden nicht nach Lautstärke, wir entscheiden nicht nach Beliebtheit oder Dienstalter, sondern danach, wer ist auch unter Druck klar, verlässlich und wer bleibt ansprechbar. Wenn ihr Führung auswählt, achtet darauf, welche Menschen übernehmen Verantwortung, ohne sich in den Vordergrund stellen zu müssen. Wer sucht bei Problemen, die auftauchen, nicht nach Schuld und versucht, die weiterzugeben, wenn sie denn vorhanden ist. Gute Führung erkennst du also dran, dass jemand Konflikte nicht aussitzt, Entscheidungen erklärt und auch unangenehme Gespräche sauber führt, ohne auf dem eigenen Recht beharren zu müssen. Wirklich geeignet sind also die, die Orientierung geben, zuhören, im Alltag schon führen, bevor sie das Amt offiziell innehaben. Das ist der Satz, Kameradinnen, Kameraden. Bevor das Amt erkennbar in Hände gelegt wird, spürst du schon, dieser Mensch hat die Ruhe, die Kraft und die Orientierung zu führen. Das, was Führungskräfte leisten, muss geschützt werden. Das ist die andere Seite der Medaille. Wir müssen uns auch nicht nur darauf verlassen, dass Führung gut ist, sondern wir müssen auch Führung unterstützen. Dürfen sie nicht alleine lassen. Wir alle spüren das im Alltag, wie stark Führungskräfte mit Stress beaufschlagt sind. Und wenn wir merken, sie kommen ins Rotieren und wenn wir merken, die Verantwortung überfraut, übermannt unsere Führungskräfte, dann sind wir für sie da, genauso wie sie für uns so oft da sind. Machen wir es so? So machen wir es. Wünsche euch eine schöne Woche. Wetter ist mies, aber habt trotzdem Spaß. Servus, hallo und gute Nacht.